Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift steht bei dem Propheten Jesaja im 25. Kapitel. Dort heißt es: Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hoffen. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Wir beten: Herr, du bist mein Gott, dich preise ich. Ich lobe deinen Namen, denn du tust Wunder. Deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. Ganz nah bist du jetzt in deinem Wort bei uns. Schließe unser Herz im Glauben auf, dass Jesus Christus, der zu uns kommt, um uns zu suchen und zu retten. Darum bitten wir dich durch ihn, unseren auferstandenen Herrn und Heiland. Amen. Liebe Gemeinde, wir kennen das. Wie oft hat der eine oder andere schon Mühe gehabt, seinen Gesprächspartner zu verstehen. Richtig zu verstehen, und zwar nicht nur akustisch, inhaltlich und auch mit dem, was dahinter, hinter dem Inhalt noch ist. Manches Mal müssen wir uns mächtig anstrengen, um das, was ein anderer uns sagt, zu verstehen, seine Beweggründe mitzubedenken. Denn sonst wissen wir nicht, was er wirklich gemeint hat. Das ist eine grundsätzliche Schwierigkeit, das mit dem Verstehen. Das kann besonders augenfällig werden, wenn es sich um Geschehnisse und Dinge handelt, die aus ganz vergangenen Zeiten stammen. Zumal, wenn sie sehr, sehr weit zurückliegen und ja nur schriftlich vorliegen. Denn einen Text kann ich eben nicht befragen wie einen Gesprächspartner, der mir gegenübersteht. Man muss sich also manchmal mit dem zufrieden geben, was man eben verstanden zu haben glaubt. Die prophetischen Worte, die wir von Jesaja soeben gehört haben, die glauben wir auch in irgendeiner Weise verstanden zu haben, aber auch dann wieder nicht so richtig. Und das deswegen, weil sie aus einer unvorstellbar fernen Vergangenheit zu uns gesprochen sind und hineinreichen in eine sehr, sehr weite Zukunft. Da heißt es: Und der Herr wird an allen Völkern auf diesem Berg ein fettes Mahl machen. Und er wird auf diesem Berg die Hülle wegtun, mit der alle Völker verhüllt sind. Und die Decke, eine Verstärkung oder dasselbe Bild noch einmal, und die Decke wegnehmen, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Und er wird den Tod verschlingen ewiglich. Und der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. auf den harren wir, dass wir uns freuen und fröhlich seien in seinem Heil. Diese Worte haben schon eine Wirkung auf uns. Und das hat irgendwie etwas zu tun mit unserer Glaubenshoffnung als Christen. Vor unserem inneren Auge tauchen Bilder und Assoziationen auf, die sich auf eigentümliche Weise selbstständig machen und mit anderen verbinden, die wir schon gehört haben. Da ist also die Rede von einem opulenten Festmahl mit feinem Wein. Was fällt uns da sofort ein? Bei Lukas und Matthäus die Geschichte von dem großen Abendmahl, zu dem Jesus einlädt. Alle Völker sollen auf den heiligen Berg eingeladen werden. Das Fest wird beschrieben. Ob das Mahl, das dort angekündigt wird, ob das in unseren Augen das Festmahl wäre, das wir machen würden, sei dahingestellt. Aber es scheint ein Mahl zu sein, das alles auftischt und verspricht, was Gott zu bieten hat. Da ist dann die Rede von einer Decke, die weggenommen wird. Eine freie, unverhüllte Sicht wird sich daraus ergeben, auf Gott, den Herrn der Welt. Wenn wir noch erinnern, die Geschichte, die Gabriele eben vorgelesen hat, von den Emmaus-Jungen, da kommt auch ein Satzteil dazu. Es war ihnen im Moment nicht möglich, Jesus Christus zu erkennen. Die Augen waren ihnen verschlossen. Aber wenn wir diese Strecke, diesen kleinen Abschnitt vom Jesaja jetzt hören, was hat das mit Ostern zu tun? Passt das in die Verkündigung des Evangeliums von der Auferstehung Jesu Christi? Wenn wir in Bildern hören, dann können wir eine Art Weltzeit-Gipfeltreffen uns unter diesem Abschnitt vorstellen. Ja, sogar im wörtlichen Sinne. Der Ort des Geschehens ist der Berg, auf dem die Stadt Jerusalem gebaut ist. Dort, wo Jesus gestorben und auferstanden ist. Seit Jesus Christus bezeichnet dieser Name nicht nur einen bestimmten Ort auf der Landkarte, es ist auch der Ort des wiederkehrenden Reiches Gottes, das sich über die ganze Welt erstreckt. Diesen Ort hat der Prophet Jesaja im Blick. Es wäre jetzt töricht, wenn wir mit unserem Verstand und den dreidimensionalen Möglichkeiten der Vorstellung uns das ausmalen würden, wie so ein Festmahl aussehen kann auf dem Berg, auf dem Jerusalem gebaut ist. Wie soll da die ganze Menschheit Platz haben? Wie soll die Bewirtung vonstatten gehen? Das wäre töricht. Denn der Prophet sieht ein Bild, das jenseits unserer Vorstellung ist. Und dieses Gipfeltreffen, von dem hier die Rede ist, das ist das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte. Denn es geht darum, dass Gott verheißen hat, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Den Tod auf ewig verschlingen. Wenn wir an das ursprüngliche Gottesverhältnis denken, dann ist der Tod etwas, was unserer Schöpfungsbestimmung fremd ist. Der Tod ist erst später hinzugekommen. Ja, der Tod ist dem Leben etwas Feindliches, etwas, was sich zwischen Gott und Mensch gestellt hat, durch die Macht der Sünde. Die unerhörte Aussage, dass Gott selber den Tod auf ewig verschlingen wird, das sollte Jesaja mitteilen und verkündigen. Das ganz und gar Unvorstellbare lässt er ankündigen für die Menschen aller Zeiten. Und liebe Gemeinde, das ist nun die Grundlage unserer Glaubenshoffnung. Wir feiern Ostern, weil durch Jesus Christus und seine Auferstehung die Grunddaten dieser Welt anders geworden sind. Und wir wissen, Gott hat seine Verheißung bereits wahr werden lassen. Ostern ist das größte und bedeutendste Ereignis, das wir uns denken können, auch wenn es von vielen Menschen in der heutigen Zeit und zu aller Zeit vermutlich nicht immer so gesehen wird. Als damals der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte, hat der damalige US-Präsident Nixon das kommentiert und hat gesagt, das ist das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit seit der Erschaffung der Welt. Als diese wagemutige Aussage dem Prediger und Evangelisten Billy Graham zu Ohren kam, hat er gesagt, das ist wohl nicht ganz richtig, Herr Präsident. Das wirklich größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit ist die Auferstehung Jesu Christi gewesen, weil er die engen Grenzen unserer Welt wirklich und endgültig durchstoßen hat. Ob sich der Präsident der Vereinigten Staaten damals hat belehren lassen durch ihn, ist nicht überliefert. Ich weiß es jedenfalls nicht. Und darum geht es jedenfalls dem Propheten nicht um eine geografische Erweiterung des menschlichen Aktionsradius über die Erde hinaus, sondern es geht ihm um die Grenze des Todes, um die Beseitigung dieser elementaren Grenze. Sie wird aufgehoben. Sie existiert dann nicht mehr. Innerhalb des Alten Testaments ragen diese Worte des Propheten Jesaja heraus wie ein unerwarteter Gipfel. Von dem aus sieht Jesaja, dass Gott wahrmachen wird, was er verheißt. Und so kann er sagen, dass der Herr, auf den wir hoffen, der ist, den er schon sieht. Und er sagt, lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Das Unerhörte ist aber doch, dass Gott durch ihn ausrichten lässt, dass alle Völker einbezogen sein sollen. Nicht nur das alte, auserwählte Volk der Juden, nicht nur die Christen, nicht nur die Lutheraner, nicht nur die Frommen und die Rechtschaffenen. In dem visionären Bild sieht der Prophet deshalb eine riesige Versammlung auf dem Berg. Sie sollen alle dazugehören, weil es um das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte geht. Und bei dieser Versammlung gibt es nur einen Tagesordnungspunkt. Bei den Versammlungen, die wir kennen, ob es sich um einen Weltgipfel handelt unter den politischen Aspekten oder nur um die Tagesordnung unseres Gemeinderats, wir haben nie nur einen Punkt. Hier steht auf der Tagesordnung, Gott will den Menschen zeigen, dass er ein einladender und liebender, ein tröstender Vater im Himmel ist. Jesaja schreibt, Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Eine unglaubbare Aussage, denn solange Menschen leben, Tränen hat es immer gegeben und wird es bis ans Ende weitergeben. Woher die Tränen kommen, warum wir Tränen vergießen, ja, sie kommen eben her von dieser schmerzhaften Grenze des menschlichen Lebens und diese sind unwiderruflich festgelegt an der Grenze des Todes. Wir haben das gestern schon gehört, da gibt es die Tränen der Trauer. Du kennst sie nur zu gut. Wenn du an dem Grab stehst, an dem ein Mensch begraben wird, den du geliebt hast, so wie die Frauen am Ostermorgen. Bei ihnen kam allerdings noch der Schrecken hinzu, ein gewaltiger Schrecken, denn der Verstorbene war gar nicht mehr da. Gott wird Schrecken und die Angst nehmen. Er wird die letzten Tränen am Grab des Todes abwischen. Freude und Glück haben Grenzen in deinem Leben, an die du stößt. Übergroßes Glück löst Tränen aus, denn es ist nur ein Moment, in dem dieses Glück dein Herz erfüllt. Ebenso Enttäuschung lässt Tränen fließen. Wenn dich ein anderer Mensch beleidigt hat oder kränkt, und noch viel mehr Tränen kommen aus der Gewalt und Unruhen, aus der Verfolgung von Minderheiten, aus den Kriegen, aus herzlosem, gehässigem Verhalten anderer. Tränen verschleiern dann den Blick auf Gott, den Herrn. Du denkst, den Gott der Liebe und der Gerechtigkeit kann es doch gar nicht geben. Warum greift er hier nicht sichtbar ein? Durch Heilung oder durch Frieden? Warum wendet er die Not nicht ab? Ist das etwa ein Teil der Decke über den Völkern, von der wir hier gehört haben? Die Decke des Leidens, die Hülle der Tränen, die das liebende Angesicht des Vaters im Himmel verstellen und undeutlich machen. Dann sind da gewiss noch die Tränen der Sündenerkenntnis, die Reue über deine Trennung von Gottes Willen und Gesetz, deine Abkehr von seinem Wort, von seiner Gnade. Du weißt, so wie du bist, solltest du in Gottes Augen nicht sein. Viele Tränen kann das im Verborgenen fließen lassen. Auch sie werden getrocknet. Dir wird vergeben. Alles, keine deiner Sünden wird dir zugerechnet bleiben. Mit dem Opfertod und der Auferstehung Jesu Christi hat Gott sozusagen eine große Trocknungsaktion begonnen. Und sie reicht bis in unsere Gegenwart hinein und geht weiter in die Zukunft. Gott trocknet alle Tränen ab. Tränen des Kummers, Tränen der Enttäuschung, des Schmerzes, Tränen der Trennung. Denn, liebe Gemeinde, wer wir wirklich sind, entscheidet sich nicht mehr an den Grenzen, die uns in diesem Leben gesetzt sind. Wer und was wir sind, entscheidet sich nicht an Soll und Haben unserer Lebensbilanz. Entscheidet sich nicht an Gelingen und Misslingen. Und es entscheidet sich auch nicht daran, was andere von uns halten oder was nicht. Wer wir sind, darüber hat Gott selbst entschieden. Wir sind Menschen, die seinen Namen tragen, als Geliebte zu einem neuen Leben mit ihm berufen. Wir sind Menschen, für deren Leben die Grenze des Todes nicht mehr gilt. Diese Grenze ist durchstoßen, nicht von uns, durch des Gesetzes Erfüllung etwa, nicht durch unsere fromme Lebensweise. Sie ist durch Jesus Christus für immer geöffnet und offen gehalten, allein aus der liebenden Gnade Gottes. Die Worte des Jesaja dürfen wir daher ganz im Klange von der Osterbotschaft begreifen und hören. Siehe, das ist unser Herr, auf den wir hoffen. Er wird uns helfen. Ostern ist es heute für uns, wenn auch wir trösten und ermutigen können und uns ermutigen lassen durch unseren auferstandenen Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.